Podcast. Grüß euch.
Hallo.
Liebe Freundinnen.
Ich habe eine andere Tonlage jetzt gehabt, das hat mich sehr verwirrt. Entschuldigung.
Gott, ich kenne das. Ich habe das ja auch. Das war doch letztes Mal bei unserer letzten Aufnahme, war doch ich das, die das gehabt hat.
Wo du so ganz hoch gesprochen hast. Ja, dann fühlt man sich irgendwie offbeat. Entschuldigung für diese Verwirrung zu Beginn der Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir haben heute ein Thema reingequetscht, das wir schon ein bisschen angeteasert haben, vor 2 Wochen, glaube ich, nämlich den Oman.
Ja, weil wir haben uns gedacht, die Astrid hat jetzt unfassbar viel Wissen vom Oman quasi mitgenommen und da ihr sie auch voll viel gefragt habt während ihrer Reise und so interessiert wart, haben wir sie gedacht, wir greifen das in einer Podcast-Folge auf, weil da kann man ein bisschen mehr ins Detail gehen so als in 15-sekündigen Stories.
Das stimmt. Und vor allem kann man sich dann auch dezidiert diese Folge mal abspeichern, falls man wirklich dieses Land bereisen möchte. Und je früher ich das jetzt wieder erzähle, desto besser sind meine Erinnerungen noch.
Genau. Weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind ja schon Ü30,
eben.
Da vergisst man Dinge.
Wobei ich nicht weiß, ob das daran liegt, weil ich muss echt sagen, so generell, wenn ich irgendwie, gerade bei Reisen, wenn mich Leute dann fragen, so ein paar Jahre später, wie das war und wo wir da waren, blank.
Ja.
Wirklich, also ich schreibe mir das ja dann auch meistens nicht auf. Meine Familie ist da ein bisschen anders, die speichern sich das zumindest irgendwie auf Google Maps.
Ja,
oder?
Ich speichere jetzt mal einmal Google Maps.
Ah, machst du schon?
Ich habe immer pro Stadt oder pro Land, wo wir irgendwo sind, mache ich immer Google-Listen, ja. Aber ich merke es mir nicht. Also ich merke es mir nicht. Also wenn du mich jetzt fragst, wo wir in Apulien überall waren, ich habe keine Ahnung, ich muss halt dann in meine Google Maps schauen.
Okay, immerhin, weil das habe ich nämlich lange nicht gemacht. Und was auch dazu kommt mit, warst du dann mehr so im Süden oder was so unterwegs? Und ich so, boah, ich habe keine Ahnung, wo was war, weil ich auch oft immer so die Partei war, die so nachgetrottet ist und die so mitgegangen ist.
It's me.
Aber jetzt im Oman waren wir beide die Trotterinnen, da haben wir uns abgewechselt. Und ich habe hier, Sophie hat schon sehr schief geschaut,
die Astrid meine ist Bibel mit. Einer Bibel gekommen.
Ja.
Aber also
ich lasse es kurz am Tisch fallen, vielleicht hört sie, wie schwer dieses Buch ist. Keine Ahnung, was
es hört. Es ist keine Untertreibung. Das Buch ist so dick wie eine Bibel und es ist ungefähr, was würde man sagen, 25 cm mal 20 cm halt groß. Also ein handlicher Travel Guide.
Ja, es ist ein Coffee Table Book eigentlich. Eigentlich. Die Geschichte dazu ist die folgende, dass wir ja bei einem Reiseanbieter gebucht haben, also bei einer Autovermietung, Active Oman. Und der hat uns dann empfohlen, dass wir uns Offroad Oman kaufen sollen, einen Guide. So. Und dann hat er geschrieben in der E-Mail, den gibt es quasi nur im Flughafen dort und wir sollen einfach dort direkt kaufen. Und das ist quasi sein Tipp.
Das würde mich total stressen, das kann ich gar nicht. Ich muss, also vor allem, wenn ich ein Land bereise, wo ich noch nie war, dass ich mich nicht in irgendeiner Weise vorbereite und schon im Vorhinein was habe, das schaffe ich gar nicht.
Ja, da waren die Kathi und ich ein ganz gutes Team. Die Kathi und ich kennen uns mittlerweile fast seit 25 Jahren, also heuer haben wir 25-jähriges Jubiläum. Und wir haben tatsächlich noch nie eine Reise gemeinsam angetreten und dann haben wir uns gleich gedacht, 4 Wochen. Machen wir gemeinsam. Und da sind wir Gott sei Dank beide so im Schauen-wir-mal-Ding drin. Wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet. Wir haben so ein bisschen auf Google Maps vorher mal so markiert, was es so gibt. So, das hört sich ganz nett an. Oder wenn man auf Instagram mal was gesehen hat, haben wir das einfach gespeichert. Aber das war's. Also habe ich zu Kathi gesagt, also wir haben jetzt uns null vorbereitet. Vielleicht holen wir uns schon dieses Buch ab. Und die Kathi kam ja, weil die ist gerade auf Weltreise, kam angereist aus Asien und war halt komplett gejetlaggt. Und ich hatte nur gewusst, ich muss dahin, ich muss dieses Buch kaufen, muss Buch kaufen. Und geht in diese Buchhandlung, kauft dieses Buch, sieht dieses Buch, das wirklich ungelogen sauschwer ist und riesig ist, ein Bildband ist. Und sagt, ich muss das jetzt kaufen, weil das war mein einziger Auftrag. Und zahlt dort unwissentlich noch, was OMR umgerechnet in Euro waren. Und zahlt dort 85 Euro für dieses Buch. Sie schreibt mir nur, ich war währenddessen noch in der Luft. Und als ich dann da war, sind die Nachrichten noch gekommen. Und sie so, Astrid, ich habe gerade um 85 Euro dieses Buch gekauft. Es wird jetzt unsere Bibel. Wir müssen es nützen.
Ja.
Ich habe noch nie in meinem Leben 85 Euro für ein Buch ausgegeben. Noch nie.
Ich konnte mich nicht erinnern.
Aber sie war so, nein, das müssen wir kaufen. Und hat es halt nicht hinterfragt. Und ich war dann so,
heilig scheinbar.
Wieso hast du das? Ich war erst so, wieso hast du das gekauft? Warum machst du das?
War ihr einziger Auftrag.
Ja. Ich so, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich es nicht gekauft. Ich bin froh, dass ich nicht an ihrer Stelle gewesen bin, weil dieses Buch hat uns den Trip gerettet. Aber ja, das war so die erste Hürde. Und dieses Buch, das du hier siehst, war unsere Bibel tatsächlich. Die hat uns den Arsch gerettet, weil wir haben die immer dann so am Anfang noch scherzhalber, aber dann wirklich jeden Tag aufgemacht und reingeschaut, was es so gibt. Also ich kann das Buch auch wirklich von Herzen empfehlen. Vielleicht gibt es eine Taschenbuchversion davon.
Vielleicht, aber die ist dann sicher nur dicker. Ich weiß nicht, ob das so klasse ist, ehrlich
die
gesagt.
Die wiegt sicher 4 Kilo.
App. Ja. Vielleicht gibt es eine App.
Vielleicht gibt es eine App. Also es ist schon cool, weil sie halt wirklich viele Karten drin hat, Routen drin hat, vorgefertigte Routen und ganz viele Infos. Also du hast da hinten auch von verschiedenen Arten, also welche Untergründe du halt befährst, weil eben Offroad-Buch, also wie man im Sand fährt, wie man auf Steinen fährt, wie man halt, wenn du wo steckst, was du machen kannst. Also wirklich cool, weil wenn du jetzt mal irgendwie keinen Empfang hast, ist das schon super, wenn du zumindest irgendwelche Guidelines hast. Also tolles Buch, aber sehr teuer und sehr unhandlich. Und wir haben wirklich jeden Tag dann so gesagt, wir schauen uns an, was wir morgen machen. Wir holen die Bibel, haben uns hingesetzt, haben was getrunken und haben überlegt, also nichts Alkoholisches, sondern einfach uns hydriert und haben überlegt, was wir halt am nächsten Tag machen. Und so hat unser Tag auch ausgeschaut. Also das war sicherlich die meistgestellteste Frage. Wie habt ihr das geplant und wie war eure Route? Und ja, die Antwort ist, genau.
Die war, schauen wir mal, spontan.
Genau, die Route, und das hat so super funktioniert. Wir haben gewusst, was wir sehen wollen, und wir haben gewusst, dass wir ganz in den Süden wollen und dass das einfach einige Kilometer sind. Aber wie wir da jetzt runterfahren und wie lange wir wo bleiben, das war uns beiden wurscht, weil nur weil jetzt einer sagt, das ist ein Highlight, heißt ja nicht, dass es uns gefällt.
Das ist für euch ein Highlight, ist natürlich, ja.
Oder dass es jetzt, vielleicht ist es auch urüberlaufen, man weiß es ja nicht. Also wir haben das wirklich total auf uns zukommen lassen. Wenn uns ein Ort gefallen hat, sind wir auch länger geblieben oder gleich weitergefahren. Wir haben auch mal einen Abend gehabt, wo wir dann zwei Orte gleich weiter, also einfach weitergefahren sind, weil wir es nicht gespürt haben. Und wir haben keine Route. Ich meine, ich kann die Route, werde ich heute eh ein bisschen erzählen, aber es ist jetzt sicherlich nicht die beste Route, weil wir halt echt nach Gefühl gefahren sind.
Man kann es wahrscheinlich ein bisschen effizienter gestalten.
Genau. Und man muss ja auch sagen, wir hatten 4 Wochen Zeit.
Eben, es ist ja nicht euch ein Ding gewesen, dass so schnell wie möglich irgendwo hinkommt, sondern ihr wollt euch ist ja um den Weg gegangen.
Genau, genau.
Darf ich nochmal ganz kurz, bevor wir schon dort sind, fragen, wie lange fliegt man da hin?
Schau, was ich mir merke. Also ich bin über Doha geflogen, da fliegst du 5,5 Stunden hin und dann waren es, glaube ich, nochmal 1,5 Stunden. Okay. Sind 7, ne?
Okay. Ja. Und Zeitumstellung?
Zeitumstellung waren 3 Stunden, was sehr angenehm war.
Das ist extrem angenehm, ja. Weil da kann man mit Menschen kommunizieren, wenn man das will.
Wenn man das will, good point. Nein, 3 Stunden waren sehr angenehm, weil ich dadurch eigentlich, ich meine, ich glaube, ich habe gar keine Umstellung gebraucht. Ich war am Abend sehr schnell sehr müde. Aber das war's.
Eigentlich ist das immer die geile Art von der Zeitumstellung, wenn man am Abend früher müde ist und dafür in der Früh früher aufwacht.
Ich lieb's.
Das ist eigentlich perfekt.
Ja, halt für uns. Es gibt auch Menschen, die das nicht wollen. Es gibt Menschen, die sich einbilden, sie möchten urlang ausschlafen im Urlaub. Ich lieb's halt, mit der Sonne aufzuwachen.
Ja.
Und das habe ich halt dort jeden Tag gemacht.
Ja, voll geil.
Voll.
Genau. Also wie hat so ein typischer Tag bei euch dann ausgeschaut? Was hat es zum Essen gegeben?
Ich war die Köchin.
Was habt ihr gekocht? Was habt ihr gemacht?
Ja, wir haben uns am ersten Tag dann, nachdem wir das Auto abgeholt haben, erstmal uns zum Riesen, der hat Lulu Hypermarket geheißen. Und da haben wir mal alles gekauft. Weil ich in meiner Panik, also die Sophie weiß das ja, ihr vielleicht nicht, ich brauche immer Essen.
Same.
Also ich bin im Urlaub, glaube ich, wirklich eine angenehme Zeitgenössin, aber ich brauche immer Essen. Und das hat die Kathi dann gegen Ende auch schon gemerkt. Die letzten Tage waren wir halt schon in diesem Aufbrauchmodus, dass wir halt nichts, wollten schauen.
Mehr kaufen,
genau. Aber erstens mal war ich auch noch on my period, also schlechte Kombi. Und ich war dann schon so unentspannt, weil ich gewusst habe, wir sind irgendwo in der Pampa und da sind nirgendwo Supermärkte. Und dann war ich so, nein. Und die Kathi gleich gemerkt, okay, wir finden dir einen Supermarkt, weil du brauchst Essen. Und das ist so. Das ist das Einzige, was meine Laune irgendwie zum Kippen bringt, wenn ich weiß, es könnte morgen oder übermorgen das Essen ausgehen.
Ja,
das ausgehen. Aber halt, es könnte nicht leibern, das zum Kochen geben.
Man ist ja unterwegs und dann weiß man ja nicht, wo man dann wieder was kriegt.
So ist es. Also das ist für mich so die number one rule. Ich brauche ausreichend zu essen und auch nicht irgendein Schaß zum Essen, sondern halt was Gutes zum Essen. Das heißt eben, also geht jetzt gar nicht um irgendwie fancy Sachen, sondern halt irgendwie ein frisches Obst und Gemüse immer wieder mal ist halt auch nicht schlecht. Ne? Mhm. Also ich kann Konserven und Co. essen, wir haben auch Instant-Nudeln gegessen, aber ja, die Balance war halt wichtig.
Für die Verdauung.
So ist es, genau. Also wir haben uns am Anfang gleich mal sehr, sehr, also das Auto komplett voll gemacht mit Essen. Vor allem halt auch wegen vegan, weil ich nicht wusste, wie das dann halt sein wird, wenn wir irgendwo dann im Landesinneren sind oder halt irgendwo in der Wüste, was ich dann halt zu essen kriege, irgendwo in einem Dorf.
Verstehe.
Aber das ist tatsächlich, hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich bin ja auch nicht so hakelig, dass wir haben uns halt Sachen gekauft, die länger halten. Und ganz toller Tipp, das ist nicht bezahlt. Ich habe mir von Green Force und von Blue Farm, das sind beides vegane in Pulverform eigentlich. Also Green Forest gibt es in Pulverform Nahrung, das heißt, du kannst dir dann einfach was anrühren. Mhm. Das heißt, es ist getrocknet, gefriergetrocknetes Essen, das dir halt nicht abläuft und auch nicht kippt, wenn es halt heiß ist. Und das war, da habe ich mir einen Aufstrich zum Beispiel mitgenommen gehabt.
Einen Aufstrich, den man aus Pulver macht?
Genau, dann rührst du noch ein bisschen mit Wasser und ein bisschen Öl an. Und auch verschiertes, also Soja-verschiertes und auf Erbsenbasis, also du kannst verschiedene Fleischarten einfach anrühren.
Also ja, das kenne ich, das so ganz trocken ist und eigentlich ausschaut wie so, eigentlich wie Snips.
Genau, ja, voll die oder halt tatsächlich auch in wirklich Pulverform.
Ja.
Das hatte ich mit, das war auch ein bisschen ein Lifesaver, gerade wenn du halt eben Proteine einfach auch brauchst. Und das andere war eben, von Blue Farm war das ein Hafermilchpulver. Das war richtig super. Da habe ich mir, glaube ich, 1,5 Kilo habe ich mitgenommen und dann in der Früh einfach mit Wasser und ein bisschen geschüttelt. Das heißt, erstens mal schleppst du dich nicht ab.
Ja.
Zweitens war es echt teilweise ein bisschen schwierig, auch pflanzliche Milch zu bekommen, außer Kokosmilch, und die mag ich einfach nicht so gern. Und dann haben wir das einfach mitgehabt und das kann dir auch nicht kippen. Also das ist schon was, wenn du die Möglichkeit hast im Rucksack, ist das halt super chillig. Weil dann hast du zumindest ein Ass im Ärmel, wenn du weißt, es gibt nichts Veganes.
Das, ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt. Also dass man sich auch so Aufstriche anrühren kann und alles von dem Hafermilchpulver, das finde ich sehr voll cool.
Richtig, richtig cool. Also es gibt mittlerweile echt schon viel. Ich meine, das sind halt Camping-Geschichten.
Ja, aber es muss ja auch nicht immer alles, es muss nicht immer alles super fancy und mega geil sein. Es reicht auch manchmal einfach, dass es schmeckt.
Voll. Und es war wirklich gut, weil ich war auch erst so, mal schauen mal, wie das dann schmeckt. Aber es war wirklich fein, war wirklich gut und das hat einige unserer Fadenrezepte dann irgendwie noch ein bisschen aufgewertet. Also das war sicherlich ist ein guter Tipp, wenn man eben vegan reist und eine Destination, wo man halt nicht weiß, wie es ausschaut. Also das war für mich das Um und Auf. Aber ein typischer Tag kann ich dir gar nicht sagen, weil wir hatten unterschiedliche Energielevel natürlich auch und manchmal hatten wir einfach richtig Bock auf Abenteuer und dann war halt einfach Abenteuer pur und wir sind halt meistens, jetzt nicht super früh, aber in der Früh einfach los. Und dann gab es Tage, wo wir halt wirklich uns nicht mal aus dem Zelt heraus bewegt haben, wo wir einfach nur gechillt haben, gelesen haben, Kreuzworträtsel gemacht haben. Also es gab jetzt gar nicht so einen typischen Tagesablauf, aber das sind wir, glaube ich, beide eben auch nicht. Das Coole, was uns halt verbindet, ist, dass wir beide so
Tag
Menschen in, ja, sind in den Tag.
Mal,
ja,
geht.
Also genau.
Voll gut. Und du hast es gesagt, Zelt. Wie seid ihr von A nach B gekommen? Weil es habt euch ja so ein Camping-Ausbau.
Genau.
Oder?
Es ist eigentlich ein SUV gewesen mit Dachzelt. Mhm. So bin ich noch nie gereist. Und wir haben uns nämlich am Anfang überlegt, wie machen wir das und so. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, es gibt ja Dachzelte. Weil dieses tägliche Zelt auf- und abbauen, glaube ich.
Das nimmt halt viel Zeit in Anspruch.
Ich habe es halt noch nie gemacht.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich am Ende des Tages nach einem Roadtrip dann irgendwie nicht mehr so leiwand drauf bin, wenn ich mir auch noch irgendein Zelt aufbauen muss. Weiß ich nicht, ist nur eine Vermutung. Und dann dachte ich mir, ich schaue mir mal diese Dachzelte an und dann habe ich eben Active Oman gefunden. Das sind eben SUVs mit Dachzelt und da war der Kostenpreis, finde ich, auch voll okay, weil wir haben gezahlt 140 Euro pro Tag, was ich jetzt für 2 Personen, für quasi Auto und Unterkunft einen super Preis finde, ehrlicherweise. Also haben wir das eigentlich gleich gebucht und das Coole war, wir sind dorthin gekommen, wir haben das billigste Auto genommen, also eben um 70 Euro pro Person und haben das teuerste bekommen.
War Upgrade.
Ja, war ein fettes Upgrade bekommen, das war schon mal richtig org. Und dann sind wir mit diesem riesen Vehikel da raus, also die Kathi, und das hat sie mir dann nämlich auch nicht gesagt gehabt, die ist ja auch schon einige Jahre nicht mit dem Steuer gesessen.
Nein.
Und ich war auch nicht sehr oft Auto.
Ja, du fährst da eben.
Selten.
Ja, nicht so
oft. Aber ich war so, ich habe mich schon darauf eingestellt, dass das okay ist, weil über Land und solange ich in der Stadt fahren muss mit so einem riesen Ding, ist mir das ja wurscht. Ich fahre ja auch gern Auto.
Ja.
Aber wir sind beide sehr lange nicht mehr gefahren. Und das war irgendwie eines der empowerndsten Dinge auch auf dieser ganzen Reise, man ist so ganz schnell in dieser Komfortzone, dass man als Frau, und da nehme ich mich eben selber auch nicht aus, so automatisch diesen Beifahrersitz einnimmt.
Ja.
Weil, nicht wenn man nicht,
Princess.
Ja, aber nicht, wenn man nicht fahren will, sondern weil es irgendwie schon so normal, also, keine Ahnung, die Bequemlichkeit ist.
Bei uns einfach, er fährt so gern Auto, er fährt viel lieber als ich.
Eben, und da reißt du dich nicht drum.
Nein, ich reiß mich nicht drum. Es stört mich nicht, wenn ich fahre und ich biete es immer an. Aber er sagt eigentlich fast immer, dass er fahren will. Und dann denke ich mir so, ja, passt mal.
Genau. Und bei der Kathi war es eben auch so, dass ich meinte, sie ist halt in ihrer Beziehung da halt, in diese Komfortzone gerutscht, dass sie halt einfach immer den Beifahrersitz eingenommen hat. Bei uns war es am Anfang noch nicht so, weil der Peter den Führerschein, also den internationalen, noch nicht hatte. Und da bin ich noch gefahren, aber wir haben ja gar kein eigenes Auto. Das heißt, das war alle heiligen Zeiten mal ein Mietauto. Aber so große Autos bin ich halt noch nie gefahren. Also halt maximal so City-SUVs. Das war so das Größte, was ich gefahren bin. Und und die Kathi hat gesagt, nein, sie reißt jetzt gleich das Pflaster und sie fährt jetzt mal mit diesem Auto aus diesem Ding gleich nach Muscat, Hauptstadt, mit diesem Schiff in ein Einkaufszentrum.
Oh mein Gott, in so, der Tiefgarage oder was?
Nein, Gott sei Dank war es ein offener Parkplatz. Okay. Und ich war eh so, danke Kathi. Ich meine, ich hätte es schon noch gemacht, aber gerissen hätte ich mich jetzt ehrlicherweise nicht drum. Und sie hat es super gemacht. Sie sagt, diesmal, das war ein ganz enger Gang, wo wir das Auto mal rausfahren mussten. Mhm. Aber sie hat das toll gemacht. Man muss dazu sagen, sie hat auch Autofahren gelernt mit einem VW-Bus. Das hat sicherlich geholfen. Mhm. Und ja, aber das, was ich sagen wollte, eben das Empowernde, dass du halt dann, wir mussten. Und dann haben wir gemerkt, wie viel Spaß uns das eigentlich macht und wie viel wir auch können, wenn man es halt machen muss.
Ja.
Und das war so cool, wie viel mehr wir auch über das Auto und seine Features dann kennengelernt haben. Das ist ja voll das Offroad-Teil gewesen mit den ärgsten Einstellungen und Knöpfen und Low-Range-Getriebe und schieß mich tot, weil wir am Ende schon alles wussten, was es gibt. Und das war voll cool für uns einfach. Wir haben wirklich Spaß gehabt und wir haben uns unseren Ängsten gestellt. Ich bin ein Mensch, ich hatte immer Angst, also ich hatte so ein schlechtes Platzgefühl auch mit engen Straßen, ja, da musst du halt hin. Wenn du halt dieses Land erkunden möchtest, musst du gewisse Straßen fahren. Und wir haben uns wirklich immer mehr zugetraut und das war super empowernd. Und deshalb war dieses Dachzelt einfach die beste Entscheidung. Wir haben auch gesagt, wir machen es 3 Wochen und machen eine Woche dann noch Airbnb, aber wir haben dann gleich verlängert, weil es uns so getaugt hat. Mhm. Und ja, also das kann ich nur jedem empfehlen, gerade in einem Land, wo du halt wild campen kannst.
Ja, aber wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, das Auto hat 2 Ebenen oder wie ist das dann? Legt man sie dann oben
drauf.
In das Dachzelt oben
genau.
drauf?
Genau, also okay. Das Dachzelt ist oben quasi an diesem, wo du auch die Skibox zum Beispiel dran geben würdest, einfach montiert und das kannst du mit einem Zip dann zumachen und wenn du es aufmachst, klappst du es dann auf und da ist auch sogar eine Leiter mit integriert. Mhm. Das heißt, du ziehst nur an der Leiter runter, du musst nichts aufstellen, das klappt sich auf, du musst keine Heringe und schieß mich dort irgendwelche Stangen einfallen, musst du alles nicht machen, sondern das ist einfach wie ein Klappzelt in Wahrheit. Du musst es nur auffalten, was halt cool ist, wenn du irgendwie 5 Stunden gefahren bist und dann nur noch schlafen willst.
Ja.
Und das nimmt dir im Auto keinen Platz weg.
Ja.
Das heißt, du hast einfach dein Zelt oben, machst es auf und alles andere hatten wir unten. Also die Grundausstattung, die wir hatten, war eben eine Kühlbox. Dann waren eben die Campingstühle dabei, ein Tisch und dann halt einfach eine Küchen-Campingbox. Also wir haben einen Gaskocher gehabt und Schlafsäcke waren dabei, die haben wir doch ab und zu in der Nacht noch gebraucht, weil es doch noch kühler war.
Ich wollte schon fragen, wie war die Temperatursituation?
Gut, angenehm. Also es war immer so 25, manchmal 28 Grad und nachts nicht unter 19 Grad, außer in den Bergen. Da war es schon noch ziemlich huschi. Da haben wir einmal sogar Firn gehabt am Zelt.
Echt?
Ja, da war so, es war schon ziemlich kalt und dann machen wir so den Zip auf und dann haben wir gesehen, warum. Weil plötzlich kamen uns die Flockerl entgegen. Genau, das war so die Grundausstattung und wir hatten auch eine der meistgestellten Fragen, wie habt ihr geduscht?
Mhm.
Es war so ein Wasserkanister dabei und dieser Wasserkanister, den konntest du aufmachen und dann war eine Pumpe, eine elektrische Pumpe, die du anstecken konntest an einen Zigarettenanzünder.
Mhm.
Und dann musst du halt das Auto starten, also nicht starten, aber halt, dass der Strom läuft und der Zigarettenanzünder läuft. Und dann wird der Duschkopf halt betrieben durch diese Pumpe, die da drinnen ist. Das heißt, es muss halt immer jemand vorne sitzen und das Knöpfchen drücken.
Ja.
Wenn du duscht,
wenn man zu zweit ist, ist ja wurscht.
Geht's eh. Der Druck ist natürlich, also zum Haarewaschen hat es gereicht. Conditioner würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber wir haben uns halt eigentlich, glaube ich, einmal die Woche abgebraust, aber sonst waren wir immer schwimmen. Das muss dir halt auch wurscht sein am Ende des Tages. Also beim Campen finde ich, keine Ahnung, wie du das siehst, aber ich bin dann so, wenn ich in der Natur bin und dann am Ende des Tages schwimmen gehe oder im Wadi bin oder auch wenn ich jetzt nicht campen bin, wenn ich einen Badeurlaub mache, wasche ich mir nicht jeden Tag die Haare und gehe duschen. Und es ist auch wurscht, du bist in der Natur, es ist niemand da, außer die Person, mit der du das Zelt teilst. Genau. Und wir haben uns nicht gerochen. Somit.
Sehr gut.
War das alles gut? Also die Dusche ist dabei, man muss sie halt dann einfach immer wieder auffüllen.
Wohl, also einfach dann, wenn man beim Campingplatz ist, füllt man das dann wieder auf oder wie?
Das ist das Einzige, das neu war.
Mhm.
Die Infrastruktur halt im Oman ist noch nicht, also die Campinginfrastruktur gibt's, ist de facto nicht da.
Mhm.
Also die bauen sie gerade irgendwie erst auf. Das macht es, glaube ich, auch so toll, weil man dadurch ziemlich allein ist in dem Land, weil es einfach noch nicht so aufgebaut ist. Das heißt, wenn irgendwo Campsites eingetragen sind, ist es meistens einfach nur ein leerer Platz in der Natur, wo du halt gerade stehen kannst. Da gibt es kein Klo, da gibt es keine Dusche, da gibt es nichts. Das heißt, was das Wasser betrifft, hatten wir dann eine App, die heißt iOverlander. Da kann man dann gezielt nach Wasserauffüllstellen suchen, nach WCs, nach Duschen und so weiter. Da muss man halt dann schauen. Und da gab es dann immer wieder mal irgendwas. Bei Moscheen kann man auch immer Wasser auffüllen, da gibt es auch immer Wasser. Bei Tankstellen, also man findet dann einfach Möglichkeiten, das Wasser aufzufüllen.
Und Klo?
Ja, Klos waren wir wild kacken. Ja,
okay. Okay.
Da muss man mit dem Schäufelchen, das ist auch dabei, keine Sorge, müsst keine mitnehmen, einfach sich sein eigenes Loch graben. Das muss man mögen.
Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das für mich wäre.
Ich glaube, es gibt...
Die eh immer so ein Heimscheißer-Problem.
Ja, dann wird es schwierig. Dann würde ich es nicht empfehlen.
Das war sehr hart für mich, vier Wochen lang im wahrsten Sinne des Wortes.
Naja, ich glaube, es kommt halt darauf an, wie du drauf bist, gell? Weil wenn du... Bei mir ist halt so, wenn ich muss, dann muss ich. Mhm. Und manche Menschen sagen, wenn ich muss, dann muss es passen. Also im Sinne von, ich kann es auch zurückhalten.
Na, bei mir kommt dieses Bedürfnis dann gar nicht.
Ah ja.
Weil ich so verkopft bin, weil ich auf Urlaub bin. Oder weil ich irgendwo bin.
Ich verstehe.
Oder weil es nicht mein Zuhause ist.
Ah ja.
Das ist jetzt vielleicht
gar nicht
TMI,
kann.
Aber ohne Witz, es kommt das Bedürfnis gar nicht auf. Ich merke dann einfach nur irgendwann, dass ich einen unfassbar argen, harten Bauch habe und Bauchweh.
Ja.
Und dann fange ich immer so zum Nachrechnen an. Wann war eigentlich das letzte Mal? Und dann ist immer so, zu Hause. Und es war wirklich schon so oft, dass ich, wir waren einmal da waren wir für einen Kunden unterwegs in Frankreich, 5 Tage unterwegs.
Ach, das hast du mir gerade erzählt,
ich konnte nicht aufs Klo gehen, 5 Tage lang nicht.
So, es ist ungefährlich, nämlich auch.
Ja, es war, also 5 Tage ist scheinbar noch nicht gefährlich. Es gibt Menschen, die gehen nur einmal in der Woche groß aufs
Dein
Klo.
Dein Ernst?
Ja, das ist bis zu einmal in der Woche ist scheinbar normal. Also, ja.
What?
Ja, manche Leute haben andere Orte.
Ich dachte, dass das viel früher schon gefährlich wird.
Also vielleicht darfst du es nochmal verifizieren, aber ich bin mir, dass ich das gelesen habe. Also deswegen habe ich mir noch die 5 Tage noch nicht die ärgsten, Ängste gehabt.
Ich hätte schon Abführmittel genommen wahrscheinlich.
Aber ja, ich habe mir so Tabletten auch schon gekauft, die ankugeln, aber es hat alles nichts gebracht. Und das Orge war dann, wir sind zu Hause bei der Tür reingekommen.
Aber immer, oder?
Und
immer.
Ich musste instantly auf die Toilette.
Natürlich.
In dem Moment.
Ja.
Und dabei sage ich mir immer in meinem Kopf, wenn ich irgendwo bin, du kannst dir aufs Klo gehen, du kannst dir aufs Klo gehen. Vor allem für Mani ist mir wirklich nichts mehr peinlich. Weißt, das ist auch nicht so, dass das ein Problem war, wenn er im Nebenzimmer ist. Es ist kein Problem, weil wir sind 10 Jahre zusammen, okay. Aber ohne Witz, also ich weiß nicht, was das mit meinem Kopf ist.
Ich kenne das aber, also ich kenne das, wenn ich verreise. Ich glaube, das ist auch komplett normal, dass man Verstopfungen hat, wenn man verreist. Weil ja da urviel, das ist mit Stress und keine Ahnung. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich eh viele Leute, dass das halt einfach dauert, bis sich dieser Zyklus wieder irgendwie einstellt. Aber 5 Tage? Jesus Christus. Na, servus. Naja, also ich glaube...
Ja, man mag dann auch schon nichts mehr essen, weil sie denkt, ich kann nicht nur was eingedrucken, da ist schon so viel
drin. Ich kann dann auch nichts mehr essen, also das tut mir einfach nur noch weh.
Ja.
Also ich habe das Gott sei Dank, ich glaube, das Maximum waren 2 Tage.
Ja.
Gott sei Dank.
Good for you, ne?
Ja, um Gottes Willen. Naja, vielleicht gibt es die Möglichkeit zu sagen, in dieser iOverlander-App, dass man halt sieht, wo es Toiletten gibt. Das ist mir dann halt zu stressig, weil ich mir dann denke... Da muss ich jetzt irgendwo hinfahren und da muss ich genau in dieser Minute jetzt unbedingt kacken. Also so, das funktioniert für mich nicht.
Ja.
Aber ich glaube, wahrscheinlich muss man einfach ein bisschen mehr planen, weil in Neuseeland zum Beispiel haben wir das ja auch so gemacht.
Ja.
Ich meine, in Neuseeland war es ja so, dass die meisten Campingplätze eine Toilette hatten, aber kam auch schon mal vor, dass du halt dann irgendwann unterwegs musst und dann suchst du dir halt einfach irgendwo eine Toilette. Da kann ich jetzt nicht so viel darüber erzählen, weil wir haben es halt eben anders gemacht. Aber das war sicherlich auch natürlich eine Frage, die am öftesten gekommen ist mit dem Duschen und so weiter. Also ich sag's, wie es ist, ich war einmal die Woche duschen und sonst schwimmen.
Mhm.
Und,
also da war immer mal wieder irgendwo Wasser. War das dann mehr oder waren das
Seen? Das sind diese Wadis. Das sind so Schluchten, wo einfach Flussbette drinnen sind, teilweise ausgetrocknet und dann eben mit so Pools.
Mhm.
Und das ist Süßwasser.
Cool.
Und da haben wir einfach schwimmen. Und ich meine, wenn du halt Naturkosmetik verwendest und halt auch Shampoo, also ich habe es nicht gemacht, aber im Endeffekt, wenn du dich in so einem Gewässer... Wenn du das auswäschst oder so, ist das jetzt nicht so schädlich.
Ja.
Ich finde es halt furchtbar, wenn Leute dann anfangen, wir haben einen Typen gesehen, der hat jetzt seine Wäsche hier mitgebracht und hat in einem Wadi seine Wäsche gewaschen.
Oh,
das ist mir schon anders geworden.
Ja.
Also da muss man schon ein bisschen abwägen, wie ich das mache. Vor allem, er hat nicht einen Eimer genommen, sondern hat das wirklich da drinnen gewaschen. Und ich habe mir auch gedacht, na, sehr aus. Ja, also das war so die Grundausstattung. Wie gesagt, eben 140 Euro am Tag. Das wurde auch eben gefragt. Und wir waren wirklich, wirklich happy mit dem Auto. Also wirklich... Tipptopp, und wir hatten da auch eine WhatsApp-Gruppe, was auch sehr hilfreich war. Die war so dabei, wo halt Leute, die schon mit ActiveMom angereist sind und eben auch gerade unterwegs sind, immer im Austausch waren mit, habt ihr einen guten Campspot in der Gegend oder kann jemand sagen, wie es da gerade gestern war oder wie auch immer, dass man irgendwie sich so austauschen kann. Das war auch sehr viel wert. Und sonst haben wir gesagt, immer unsere Bibel gehabt und haben dann einfach, da sind verschiedene Routen eben drin und haben dann so Tag für Tag geschaut, worauf wir Lust hatten. Und Tanken war zum Beispiel auch kein Problem, das gibt es irgendwie überall, auch in dem letzten Eck. Das war auch, ich meine, in der Wüste haben wir es einmal wirklich geplant gehabt. Aber das sind, glaube ich, so die Hard Facts. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich Zigarettenanzündenden Adapter mitzunehmen, damit man immer alles laden kann. Mhm. Weil wenn du auf keine Campingplätze kommst, kannst du natürlich auch nichts aufladen.
Das ist so stimmt, ja.
Und du bist natürlich auf dein Navi schon angewiesen. Du willst vielleicht auch ein bisschen Musik hören und dann vielleicht doch ein bisschen Fotos und Videos machen. Dann geht es schon schnell dahin mit dem Akku. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch meine Stirnlampe vergessen. Mhm. Ich weiß nicht, also im Campen ohne Stirnlampe, das war auch nicht gerade mein smartester Move. Wir haben zwar einige Lampen dabei gehabt, aber das würde ich auch noch so als Must-Have dazu nehmen, weil es war halt immer um 6 dunkel. Dadurch, dass halt Winter war, haben wir oft dann im Dunkeln schon gekocht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe eigentlich jeden Tag gekocht. Mhm, also cool. Das habe ich aber auch gern gemacht, genau.
Und
das
hat eigentlich gut funktioniert. Einfach Rezepte überlegt, die halt easy auch vom Gaskocher gehen.
Ja, genau. Also sowas wie
Rendeln braucht.
Genau, sowas wie Reis oder Kartoffeln hat es nicht gespielt, weil es auch viel zu viel Gas braucht. Mhm. Und dann findet man halt so seine Go-To-Rezepte. Und das war eigentlich relativ easy, genau. Voll. Genau. Also ich würde jetzt vielleicht noch ein bisschen so erzählen, was so meine Highlights waren oder was man nicht auslassen sollte, weil das Ding ist, ich glaube, die meisten reisen so zwischen 10 Tagen und 14 Tagen in den Oman. Ja. Die waren halt das Doppelte dort.
Wird man wahrscheinlich nicht alles dann in 14 Tagen schaffen.
Genau. Ich finde, es kommt dann
auch
darauf an, was du dir halt vorstellst unter deiner Reise und was du drin haben willst. Mhm. Und die meisten fahren halt nur, also man fängt meistens in Muscat eben an. Und dann kannst du an der Küste entlang fahren und eigentlich um Muscat herum, also unterhalb von Muscat, sind wirklich fast alle Highlights. Mhm. Also da hast du wirklich so im halben Stundenintervall eine Attraktion nach der anderen, also Naturattraktion meine ich damit. Also wenn du nur quasi das machst, siehst du schon wirklich viel und auch sehr viel Diverses. Und dann machen die meisten noch einen Schlenker in die Wüste und dann halt wieder rauf nach
also
Muscat.
Also Wüste ist dann Inland oder wie?
Genau, das ist so in der Mitte des Landes. Und das haben wir eben auch gemacht, aber wir haben die Zeit gehabt, dass wir von der Wüste, also wir haben die komplette Wüste durchquert. Und das war ein Riesenabenteuer, wo wir im Nachhinein von einigen Einheimischen auch gehört haben, you're crazy. You're crazy. Two women. Und wir so, ja. Wir wussten schon, dass es vielleicht jetzt nicht super einfach war, aber die Reaktion von den Menschen, die wir dann bekommen haben, war dann doch so ein, anscheinend war es wirklich ein Abenteuer.
Aber wieso? Weil dort sonst nichts ist, oder?
Ja, es kann halt schon, also du kannst dich schon deppert anstellen. Ja. Also wir haben natürlich geschaut, dass wir urviel Wasser haben, dass wir genug Essen haben, dass das Auto voll getankt ist. Mhm. Und man kann halt stecken bleiben im Sand. Also dieses auf dem Sand
keine
fahren.
Keine Straßen.
Nein.
Man fährt auf dem Sand. Okay,
auf Sand fahren ist tatsächlich ein Abenteuer, das ich nur so ein bisschen mitgemacht habe, das hat die Kathi dann toll gemeistert. Mhm. Weil wenn du halt, es ist schon, also du hast schon festgefahren und ebene Passagen, aber wenn du zum Beispiel über Dünen musst, das ist eine eigene Wissenschaft. Da haben wir natürlich unseren Luxusschlitten gehabt, der da sehr viele Einstellungen noch hatte und eben Low-Range Gear und ja, die auch. Aber du kannst dann halt, dann hast du keinen Empfang, dann kannst du niemanden anrufen oder weißt nicht, wo du bist. Und wenn du dann wo stecken bleibst, wirklich stecken bleibst mit dem Auto, musst halt dann, was machst du dann? Bleibst du im Auto und sitzt in der Klimaanlage und wartest auf die Nacht und gehst dann halt in der Nacht irgendwo hin, dass du hoffst, dass du wen findest. Also es kann schon gefährlich werden. Wir haben eine Frau getroffen, die uns erzählt hat, sie ist eine Woche vorher in der Salzwüste stecken geblieben und hat gewusst, sie muss in der Nacht losziehen, weil wenn sie nämlich tagsüber loszieht, kriegt sie einen Hitzeschlag. Ja. Das ist schon was. Und wenn du dann allein als Frau in der Nacht in der Wüste gehst, also das ist jetzt nicht so ohne. Es ist jetzt bitte nicht blauäugig zu verstehen, dass man das unbedingt machen soll. Das sind schon Risikofaktoren dabei und die haben wir halt abgewogen. Ich habe gesagt, wir wollen wirklich früh in der Früh losfahren und es waren eigentlich 5 Stunden Fahrt, wir haben 7 Stunden gebraucht. Also es ist nicht ohne. Aber wir haben uns abwechseln können, wir haben unsere Offline-Karte runtergeladen gehabt, das heißt, wir haben uns immer danach gerichtet, wohin der Pfeil halt zeigt und wussten, wir müssen einfach nur gerade durch. Wir sind keine Straßen gefolgt, weil uns der Typ vom Active Oman gesagt hat, fahrt auf keinen Fall die Straßen bei der Küste, weil da bleiben immer alle stecken, fahrt einfach gerade durch die Wüste durch.
Aber dann, auch gut, dass ich dann an dieser gehalten habe, weil natürlich andere Leute würden sich denken, naja, aber da fahre ich trotzdem die Straßen, weil das sind ja Straßen.
Genau, und ganz ehrlich, wenn er das nicht gesagt hätte, weil wir haben das einige Male so in Frage gestellt, weil wenn dann keine Reifenspuren mehr da sind, denkst du dir so, bin ich jetzt noch richtig?
Ja.
Und am Schluss sind wir irgendwie gefahren. Irgendwie. Und haben immer nur über, weiß nicht, Gestrüpp und, also wir sind nur noch gesprungen und gehopst und irgendwie über Stock und Stein gefahren, weil wir einfach gesagt haben, Süden, 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 Süden. Mhm. Immer nur dem Pfeil nach. Und eine ist gesessen und gesagt, na, weiter nach links, weiter nach rechts. Und die andere ist gefahren. Und zweimal sind wir so ein bisschen stecken geblieben. Das war natürlich um Punkt 12. Und dann haben wir draußen mit der Schaufel versucht, uns auszugraben und Stöcke unter den Reifen getan, dass der wieder ein bisschen Grip bekommt und so. Und also das waren schon Sachen, wir haben uns wirklich einlesen müssen, wie man dann halt auch das Auto, wie man sich da verhalten muss, dass dann auch das Gewicht aus dem Auto raus muss, die andere aussteigen sollte, man vorher unbedingt Druck aus den Reifen lassen soll, damit die auch besser greifen. Und so. Also es sind lauter so Dinge, man muss sich schon vorher wirklich ein bisschen damit auseinandersetzen und nicht einfach da jetzt sagen, passt, ich fahre durch die Wüste. Also es ist schon...
Abenteuer.
Es ist ein Abenteuer, aber ich habe auch zu Kathi gesagt, ich wüsste gar nicht, wie viele Freundinnen mit mir das machen würden. Weil das ist schon spooky und ich weiß auch nicht, ob ich es mit jedem gemacht hätte, aber mit ihr hat es irgendwie gepasst und es war geil. Das war, wir sind da gefahren, 7 Stunden, irgendwann willst du auch einfach nicht mehr, weil du siehst nur noch Sand, bist müde. Und dann haben wir das Wasser unten gesehen, das Arabische Meer, und wir waren beide nur so,
Habt ihr euch nicht kurz da gedacht, scheiße, Fata Morgana?
Ja, genau. Wirklich, das war so geil, wie wir dann diese Küste gesehen haben und das Meer, also das Wasser gesehen haben. Und dann waren wir einfach da und genau zum Sonnenuntergang und haben nur noch uns hingestellt. Ich habe noch irgendwas gekocht und dann haben wir uns echt schon schlafen gelegt. Und dann war das auch so, als wir haben uns an den Strand, wir haben am Strand gezeltet und dann irgendwann macht die Kathi auf und sagt, Astrid, das Wasser kommt immer näher. Und ich so, was meinst du? Ich war so, oder ich schlaf. Ja, und die Flut war so arg. Das Wasser war sicher schon 4 Meter näher als da, wo wir uns, und wir haben uns sehr knapp zum Wasser gestellt. Und sie so, das kommt immer näher. Und dann saß sie draußen mit der Stirnlampe und hat nur das Wasser beobachtet, weil sie nicht schlafen konnte. Und ich so, sollen wir es umpacken? Und ich habe nur gehofft, sie sagt nein. Und sie so, ich glaube schon. Und ich so, Alter. Mit 2 in der Nacht. Und wir sind raus in unserem Pyjama und ich habe nur die Leiter gehalten und sie ist mit dem Auto, das Dachzelt war noch offen und ich habe die Leiter gehalten und sie ist mit dem Auto weiter vorgefahren und ich bin nebenher gegangen und wir haben uns umgeparkt mitten in der Nacht. Das war auch noch sehr schön.
Und es war wahrscheinlich better.
Es wäre sich ausgegangen, das war schon sehr knapp. Ich glaube, wir hätten nicht gut geschlafen, weil das Wasser natürlich auch sehr laut war. Ja. Aber ich glaube, das war sicher das größte Abenteuer, dass wir die Wüste da durchquert haben.
Aber generell, das habe ich dir ja auch gefragt und das haben dir auch viele von deinen Followerinnen gefragt. Wie sicher habt ihr euch gefühlt?
Sehr. Sehr, sehr sicher. Also das ist auch was...
Also abgesehen davon, dass ihr einfach ein Abenteuer eingegangen seid, das ist ja bewusst eingegangen seid, aber
voll.
Weil ihr durch 2 Frauen seid.
Genau, also haben viele gefragt und es hat mich tatsächlich ein bisschen schockiert, wie viele mich das gefragt haben. Aber
der Oman ist nicht so ein Land, das so geläufig ist, wo so viele Leute, glaube ich, hinfahren. Ich glaube, deswegen.
Weil es halt unbekannt ist, glaube ich, haben die Leute immer. Weil es
unbekannt ist und deswegen fragt man generell eher
schneller
mal wahrscheinlich.
Trotzdem, dass es ein bisschen auch mit dem Narrativ zu tun hat, das wir im Westen halt haben, von Mittleren und Nahen Osten. Und ich zum Beispiel, ich will mich da gar nicht absprechen, ich gehöre da genauso dazu. Du bist so in diesem Narrativ drin, dass du diese Skepsis ist dir anerzogen worden, dass das dort irgendwie gefährlicher ist, als es bei uns ist. Und ich muss aber schon sagen, dass ich mich zum Beispiel nachts in Rom auch super unsicher fühle. Oder nachts in Paris. Generell, ich fühle mich zum Beispiel in Großstädten viel unsicherer als in der Natur. Aber das ist, glaube ich, eine Typsache. Andere Menschen haben im Wald alleine extrem Angst in der Nacht.
Ich zum Beispiel.
Ja, das verstehe ich auch. Ja. Und bei mir ist es umgekehrt. Also ich denke mir, ich habe viel mehr Angst, irgendwo in Paris alleine in der Nacht zu gehen. Vielleicht sind wir auch verwöhnt wegen Wien, weil Wien einfach so sicher ist. Aber das macht mir zum Beispiel viel mehr Angst. Für mich ist die Natur einfach so mein Safe Space. Und ich versuche mich dann einfach selber auch daran zu erinnern, so okay, wieso sollte ich jetzt dort mehr Angst haben als irgendwo in Italien oder in Spanien? Das ist auch eine andere Kultur. Aber wir haben so dieses Narrativ in uns drinnen, dass das dort gefährlicher ist, dass ich das selber aktiv bei mir auch hinterfragt habe, so warum ist es, also warum sollte ich mich dann eigentlich so viel ängstlicher fühlen? Natürlich sind dort Kriege und natürlich gibt es so Terrorismus, aber den gibt es bei uns im Endeffekt auch. Und wenn du jetzt auf die Außenministeriumseite schaust, ist Oman sowieso eine Insel dort. Also das ist die einzig grüne Destination. Das heißt auch offiziell ist es als ein sehr sicherer Staat oder Sultanat gerankt. Aber allein so vom Gefühl her habe ich mich super, super sicher gefühlt und zu keiner Sekunde gedacht, so, boah, irgendwie will ich hier weg. Weil alle so herzlich und freundlich waren und sich so arg gefreut haben, dass wir den Oman besuchen. Und ich kann das so schwer übersetzen irgendwie. Ich glaube, es war schon arg zu sehen, wie sehr uns die Menschen davon überzeugen wollten, wie schön es hier ist. Obwohl wir das gar nicht gebraucht haben, weil es uns eh so gut gefallen haben. Aber dieser Need zu sagen, es ist ursicher hier, das würde ein Österreicher nie machen müssen. Never.
Ja, weil die Leute sowieso kommen.
Ja, und ich meine, wir sind in einem Land, wo jetzt erst kürzlich wieder 5 Frauen an einem Tag ermordet wurden. Und hier passieren so viele Dinge auch und es sind auch ÖsterreicherInnen, StraftäterInnen, ja. Aber wir haben einfach so ein, dieses Narrativ ist so in uns drin und ich nehme mich, wie gesagt, gar nicht aus. Aber es hat mich einfach überrascht, dass das doch der größte Concern irgendwie war. Vielleicht ging es auch eher ums Campen allgemein, weil ich glaube auch Menschen hätten beim Campen Angst.
Ja, und als zwei Frauen, also ich glaube, ich würde sogar fragen, wenn es jetzt zu zweit wahrscheinlich einfach zwei Mädels jetzt irgendwie nach Neuseeland oder so. Ja. Also generell, wenn man alleine als Frau unterwegs ist oder ohne Mann unterwegs ist, dann frage ich immer ja noch, wie sicher fühlt man sich dann. Aber ja, stimmt eh.
Ja, weil zum Beispiel gut, dass du sagst, wie ich in Neuseeland war mit der Hanna, hat mich das kein einziger Mensch gefragt, ob ich mich sicher fühle. Spannend, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Gut, dass du es jetzt ansprichst, ja. Das wurde ich kein einziges Mal gefragt. Ja, also ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen, auch ich, wie gesagt, viel zu tun, dass wir das in unserem Kopf einfach ein bisschen, also das ist ein bisschen komplett abschaffen einfach. Man soll jetzt nicht gegen sein Bauchgefühl gehen und sich jetzt irgendwie naiv in Situationen reinstürzen. Natürlich muss man, glaube ich, überall auf der Welt einfach trotzdem aufpassen, gerade als Frau. Aber wie gesagt, wir haben uns mit Frauen, mit Männern, mit Familien unterhalten. Es waren alle super herzlich und ich glaube, das habe ich in der letzten Folge eh erzählt, diese Gastfreundschaft ist ein Level dort, ich meine generell im Nahen und Mittleren Osten, die schreiben das einfach so groß und ist auch in ihrem Glauben so verankert. Und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern wir haben uns teilweise rauswinden müssen, weil uns alle nach Hause einladen wollten und alle für uns kochen wollten und was weiß ich was alles machen wollten, weil sie einfach so, das gehört so zu ihnen dazu als Person und das ist so schön. Das braucht bei uns in Zentraleuropa wesentlich länger, dass du wen zu dir nach Hause einlädst. Und bei ihnen ist das so der Standard. So, wie geht's dir? Magst du zu mir nach Hause kommen? So auf die Art. Und das ist eigentlich, das war schon echt warm und das möchte ich mir irgendwie auch mitnehmen, dieses Aufeinanderschauen und irgendwie auch den anderen so wahrnehmen und dieses, sie haben ja auch ständig irgendwie Leuten das einfach Wasser oder was zu essen gegeben. Man schaut so aufeinander, man versorgt den Nachbarn irgendwie, die Nachbarin. Das war urschön. Das ist
voll lieb, weil ja auch nicht so viele Leute wahrscheinlich da unterwegs waren, wo ihr wart, oder?
Ja, aber auch untereinander. Also auch die Omani untereinander, wenn du siehst. Also es war ja, wir waren am Wochenende oft am Strand, da war immer urviel los, weil alle kommen zum Strand. Und dann merkst du auch, wie die miteinander einfach sind und aufeinander schauen und Sachen austauschen. Und ja, es war einfach schön.
Aber es waren quasi mehr Omanis unterwegs als jetzt irgendwelche Touristen von woanders.
Voll, waren voll viele einheimische Touristen. Aber die Nationalität, die wir am meisten gesehen haben, waren Franzosen, also Französinnen. Ja. Die waren am allermeisten da, Frankreich und dann ein paar verstreut, ein paar Deutsche haben wir getroffen. Und sonst, ja, sehr, sehr unterschiedlich, aber kaum Leute. Also ich habe es eh auch in den Stories ab und zu erzählt, wenn viel war, dann haben wir irgendwie so 30 Menschen beim Spot getroffen innerhalb von mehreren Stunden. Und war wirklich, ich meine, keine Ahnung, vielleicht geht es erst im Februar, März mehr los, wir waren halt im Jänner, aber es war wirklich nichts los. Und wir haben wirklich so oft Naturorte für uns, komplett für uns gehabt. Das kenne ich überhaupt nicht. Ich habe das noch nie irgendwo gehabt. Also vor allem bei solchen Hotspots. Ja, wenn du irgendwo in Österreich mal irgendwo bist, mag es dir vielleicht noch passieren. Aber da warst du an den tollsten Orten. Fast gar nicht selten, mehr
in
Österreich.
Also da musst du schon wirklich unter der Woche ganz bald in der Früh irgendwo sein, weil mittlerweile, also wenn da nicht irgendwo Instagrammer schon auflauern, dann sind es vielleicht Pensionistenbusse, die irgendwo abgeladen werden.
Ja, stimmt. Also, sind nämlich auch.
No offense, aber das ist einfach so.
Ja, das stimmt. Mich haben wirklich viele gefragt, so war es echt so leer, es hat so menschenleer ausgeschaut. Und ich sage, natürlich habe ich jetzt keine Fotos gemacht, weil Menschen da waren, aber es war wirklich auch so. Wir waren ganz oft wirklich alleine. Und wir sind jetzt nicht urfrüh, wir sind zwar urfrüh aufgestanden, aber wir sind meistens nicht vor 10 losgekommen. Und das ist eigentlich da, wo die meisten Leute losgehen. Ja. Das war schon wirklich, wirklich cool. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die Infrastruktur noch nicht so ausgeprägt ist und dass Leute halt, dass es noch mit mehr Abenteuer verbunden ist.
Es hat halt Vor- und Nachteile. Genau. Natürlich, dass man dann Dinge halt nur so unberührt vorfindet oder halt einfach nicht mit 1000 Leitern wo steht. Das ist halt schon ziemlich schön.
Ja, und halt auch wildcampen kannst. Ich frage mich halt auch, wie lange du dort noch wildcampen wirst.
Ja, die werden das wahrscheinlich jetzt die Infrastrukturen immer mehr aufbauen, ja, damit einfach wahrscheinlich hoffentlich einfach auch noch mehr Leute kommen,
ja,
also wenn sie sich ja da jetzt mehr auf Tourismus eben irgendwie voll stützen wollen.
Voll, ich glaube es auch. Also man hat schon gemerkt, so, es gibt Campsites, aber es sind sehr spartanisch, wie gesagt. Mhm. Und ich hoffe halt, ich appelliere immer an die Menschheit, ich hoffe halt, dass Menschen sich dessen bewusst sind, was das für ein Privileg ist, sich in der Natur aufzuhalten, in der Natur aufwachen zu können, schlafen zu gehen und sich dementsprechend verhalten. Also wir haben auch immer, wenn wir Müll irgendwo vorgefunden haben, der nicht unserer war bei unserem Campingplatz, haben wir den mit eingepackt mit unserem Müll, einfach um den Campingplatz sauberer, ja, zu verlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Und wenn sich jeder daran hält, dann kann man die Natur auch weiterhin als Gast bewohnen. Ja. Aber das ist ja meistens dann der Grund, warum es Wildcampen halt nicht mehr gibt. Mhm. Und das war, glaube ich, mitunter das Tollste für mich an diesem Urlaub, zu sagen, da gefällt es mir, da bleibe ich stehen. Ich meine, was für ein Luxus ist das?
Ja.
Ich konnte mir jeden Tag aussuchen, wo ich schlafe, und zwar den schönsten Spot, den ich halt haben wollte. Und genau da durfte ich stehen. Und das ist für mich halt, da kann kein Hilton-Luxushotel dieser Welt mithalten, wenn die Natur mein Zuhause ist, was wir für Sonnenauf- und Untergänge gesehen haben, komplett alleine. Da war niemand um uns. Wir mussten uns nie unseren Platz teilen. Einmal haben wir auf einem Parkplatz geschlafen, das war's. Wir waren immer allein. Das ist so ein Luxus. Und das hat mir so viel gegeben, dass dieser Einklang mit der Natur, das habe ich auch in dieser Zeit wieder gemerkt, wie ich da sofort auflade und wie das einfach mein Happy Place ist. Wir saßen irgendwo in den Bergen und haben uns ein Lagerfeuer gemacht und haben einfach nur geschaut. Und wir waren einfach glücklich und wir haben stundenlang geredet und nichts gebraucht. Und dann sitzt du da und denkst, ja, das, ich brauche nur das. Ich brauche nur das. Ich habe auch ein bisschen an unsere 36 Questions denken müssen mit quasi mein perfekter Tag und so. Und klar, natürlich, am Ende des Tages fehlen dir trotzdem dann deine Herzensmenschen. Aber das, mehr als das brauche ich nicht, um glücklich zu sein.
Voll schön.
Und das war wirklich heilsam. Das war wirklich, wirklich schön. Das war
ja was du jetzt da brauchen als Kinder noch letztem Jahr.
Voll.
Zum Auftanken. Genau das.
Ja, absolut.
Voll schön.
Das war wirklich, wirklich schön. Ja, also wie gesagt, wir haben dann einfach nur, wir sind halt von der Wüste ganz in den Süden runtergefahren. Wenn ihr die Zeit habt, würde ich euch das wirklich empfehlen, weil das schaut aus wie auf den Malediven. Nur geiler, weil dort nichts ist, außer Strand. Das war bei Al-Hikman, also wenn man da wirklich ganz runterfährt, da hat man nochmal eine Salzwüste und alles ist wirklich weißer Strand und Sanddünen und es ist wunder, wunder, wunderschön. Das ist halt einfach eine ziemliche Strecke, aber wenn man die Zeit hat, würde ich es einplanen. Und eine Wüstendurchquerung ist schon noch geil. Kann ich jetzt auf meine Bucketlist abhaken. Und dann sind wir weiter nach Nisswa raufgefahren und das ist halt für alle, die irgendwie Berge lieben, auch das muss man machen.
Wart ihr dort danach?
Waren wir auch noch.
Wandern?
Ja. Voll. Also da gibt es auch dann zum Beispiel den Grand Canyon, das ist eine Schlucht, da standen wir oben auch komplett alleine und dann höre ich aus dem Off nur irgendwann, ah, da muss man ja gar nicht mehr nach Amerika fahren, habe ich Deutsche gehört aus dem Hintergrund. Das war sehr süß, das waren irgendwelche Pensionistinnen, die da waren. So war es auch, also du stehst da und es war halt tatsächlich, also nicht von den Farben, nicht wie in Amerika, aber von den Dimensionen stelle ich mir das sehr ähnlich vor. Es war Wahnsinn, es war so geil und ich liebe halt Gestein und Schluchten und Berge und da kommst du echt auf deine Gestände, wie sagt man, auf deine Kosten, wenn du da eben Richtung Nisswa noch rauf fährst. Da kannst du natürlich auch sehr viel kulturell machen und so, das haben wir alles gar nicht gemacht, wir haben uns Nisswa kurz angeschaut, aber wir waren eigentlich nur in der Natur.
Also ihr wart eigentlich fast gar nicht in Städte oder
null.
Nur in dieser, war Muscat oder wie?
Genau, Muscat waren wir, aber nur zum Schlafen, haben das Auto abgeholt und sind gleich raus, also noch am selben Tag raus und sind halt die Küste abgefahren Richtung, also entlang, und das sind ja ganz viele verschiedene Wadis und diese Wadis, das sind eben diese Schluchten mit den Pools, wo man so Wasserwanderungen macht, also da wandert man wirklich auch im Wasser drinnen, was urcool ist, wo du so kletterst und also es hat echt sau viel Spaß gemacht, weil du einfach so ein bisschen abenteuerlich unterwegs bist und halt auch oft alleine bist. Dann weiter runter eben in die Wüste, dann waren wir ein paar Tage in der Wüste, haben dort unser Sand-Duning-Cruising gemacht, unser Abenteuer, sind dann komplett in den Süden runter, haben dort eben nochmal Strand, Maledivenurlaub quasi gemacht und haben dort entspannt, haben auch viele Vögel beobachtet, weil das auch ein Hotspot für Vögel ist, die halt von Afrika auch, also Flamingos waren dort auch und so weiter. Ja, wirklich cool. Und dann sind wir wieder rauf Richtung Nisswa, Richtung Berge und haben dann nochmal uns in den Bergen einige Tage gegönnt. Da waren auch wirklich Orte dabei, die so magisch waren, wo du nur stehst und schaust und einfach devot bist, wirklich, und einfach nur schaust. Und dann sind wir quasi wieder nach Muska zurück. Wir haben dann ziemlich einen Rush gemacht, weil da hat es uns dann zwischendrin nicht gefallen. Okay. Und sind dann nochmal dahin gefahren, wo wir angefangen haben, weil es so schön war, wir einige Sachen ausgelassen haben. Wir gedacht haben, naja, schauen wir halt, vielleicht haben wir am Schluss nochmal Zeit. Und die haben wir dann nochmal gemacht und haben dann noch mehr Wadis uns angeschaut, weil die Wadis waren am coolsten. Weil das ist was ich so halt noch nie gemacht habe.
Sind das dann so Sandpools oder Steinpools?
Steinpool, also so sind Steinschluchten. Bisschen so, die Ötschergräben kennst du?
Ja.
Ja, so wie die Ötschergräben, nur nicht ganz so reißender Fluss, sage ich jetzt mal, sondern mehr so tiefer, dass man halt wirklich schwimmen kann. Also es sind wirklich diese Felsen sind wie ausgewaschen und so ganz weich durch das Wasser eben. Und es schaut echt cool aus. Und das Wasser ist teilweise grün, türkis und urwarm auch.
Aber das heißt, das ist dann nicht wirklich so fließendes, also das fühlt sich dann wahrscheinlich auch nicht so an wie fließendes,
ja,
Gewässer,
eher stehend, genau. Also man hat jetzt keinen Strom oder irgendwas. Manchmal sind schon so kleine Wasserfälle, aber du bist jetzt nicht gezogen oder irgendwie. Und man kann da durchwandern, manche machen das mit Wasserschuhen, wir haben das barfuß gemacht. Und es ist halt so angenehm von der Temperatur, also das Wasser ist auch angenehm warm, dass man jetzt irgendwie nicht, dass es nicht kalt ist nachher. Und das war cool und deshalb wollten wir noch mehr machen davon. Und ja, also ich kann 4 Wochen eh nicht in einer Podcast-Episode packen, aber das waren so ein bisschen meine Highlights. Das waren, glaube ich, auch die Fragen, die am meisten gestellt wurden. Und
was hat dir am besten gefallen? Uff. Oder 3 Dinge, die dir am besten gefallen haben, waren es dir nicht auf eins?
Wadi Tiwi war tatsächlich der schönste Ort, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Mhm. Weil das so, wir waren alleine, da war niemand. Und ich habe, das ist so, wie man sich das Paradies vorstellt. Ich habe dazu eh auch ein Reel gepostet. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das nochmal sehen, wie das dort ausschaut. Du kletterst da so runter und plötzlich gehst du um die Ecke und das sind einfach nur Steinschluchten und plötzlich sind da Palmen und grüne Lianen hängen runter und das Wasser ist irgendwie kristallklar und dann ist so ein Wasserfall und du denkst, wo bin ich hier? Das war absurd. Wirklich, da bin ich nur gesessen und habe geschaut. Ich war wirklich so, wo bin ich? Das war wirklich richtig, richtig toll. Dann Jebel Shams war eben das Gebirge. Das war absurd, weil wir dort, glaube ich, den schönsten Sonnenuntergang unseres Lebens gesehen haben. Der war so, die Farben dort, also es war so richtig neonpink dann irgendwann. Es war wirklich für uns beide auch total schön. Und dann, glaube ich, einfach eben dieses Gefühl des Dachzeltens, glaube ich. Mhm.
Also, dass du quasi so in einem Zelt übernachtest.
Ja, genau. Und dass halt das Lagerfeuer machst und dann einfach schaust. Und also dieses Gefühl, das war per se einfach wunderschön. Blödsinn, habe ich das letzte Highlight noch vergessen. Jetzt fällt es mir ein. Die Haie. Das war so am letzten Tag. Ja, richtig. Das habe ich ganz vergessen. Dann ist das mein drittes Highlight. Das haben wir noch spontan am letzten Tag gemacht, weil wir das von jemandem gehört haben, die wir unterwegs kennengelernt haben. Bei Muscat gibt es eine Insel, wo man Tagestouren buchen kann. Und da haben wir einen ganz tollen Guide gefunden, der zu diesen Islands fährt und da kann man schnorcheln gehen. Und da kannst du mit Schildkröten schnorcheln und da gibt es eben Delfine und Haie und so weiter. Und große, wir haben tatsächlich, Haie. Nein, ein kleiner, diese schwarzspitzen, wie heißen die? Sie haben schwarze Spitzenflossen.
Schwarzspitzenhaie, vielleicht.
Ja, Blackfin Sharks, so heißen sie auf Englisch. Und wir haben tatsächlich einfach, fucking Haie gesehen. Mhm. Im Wasser. So 1 Meter von uns.
Würde mich brutal stressen.
Ja, die waren irgendwie, wir haben sie vorher von oben beobachtet. Aha. Und die waren so ganz entspannt. Und wenn der Guide auch so entspannt ist, ich meine, da muss man schon auf einen Menschen vertrauen, der mit dir da ist. Und der war echt cool, den kann ich euch echt empfehlen. Ich kann euch vielleicht auch den da lassen, der hat einen TripAdvisor-Link. Das war absurd. Also alles, was mit Natur und Tieren vor allem zu tun hat, ist für mich immer per se ein Highlight. Also das war vielleicht mein drittes Highlight. Das zahlt sich wirklich aus. Ich glaube, man zahlt 70 Euro für diese Tagestour, aber das ist jeden Cent wert. Und das war schon cool, auch die Schildkröten da zu sehen. Und das war voll schön.
Genau. Obwohl, dass das cool ist, nur es war einfach nichts für mich, weil ich habe voll Angst vor sowas.
Ja,
also ich
schaue
mir das gern von oben an.
Kann man aber auch machen, ja. Also du kannst im Boot bleiben.
Mit dem Schnorcheln ist für mich so Albtraum.
Ja, dann mach's bitte nicht. Aber du kannst auch, also man kann mit dem Boot einfach hinfahren und halt, du siehst, weil das Wasser so klar ist, siehst du auch alles von oben aus, wenn das für dich jetzt zum Beispiel okay ist, im Boot zu sein. Allein das schon zu sehen, dass da jetzt Schildkröten um dich herum schwimmen, schon cool. Und der Strand an sich war auch ein Traum. Man kann auch einfach nur aussteigen und am Strand liegen und sich bräunen lassen, während die anderen schnorcheln. Also auch das ist, finde ich, den Trip wert, weil es wirklich, wirklich schön ist. So ganz abgelegene Inseln von Muscat sind. Genau. Ja, das waren meine 3 Highlights.
Ja, Es sind große
Highlights. Oh ja, das war ein absolut schöner Trip. Und ich glaube, es ist schon, es haben jetzt auch einige neue Reisebüros aufgemacht. Ich glaube, es wird schon ein bisschen ein Run jetzt passieren auf den Oman. Was sicher einerseits schön ist, auf der anderen Seite.
Aber natürlich für die Natur meistens nicht.
Genau. Muss man halt immer schauen, dass man dieses Gleichgewicht hält. Und ich hoffe halt, dass die Omanis da irgendwie auch schauen, dass das gut innerhalb von Regulierungen bleibt. Ja, weil man hat schon immer wieder gesehen, wie der Tourismus halt gewisse Destinationen schon sehr beeinflusst hat. Ja, aber wenn noch Fragen offen geblieben sind, schickt sie mir gerne. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen besseren Einblick geben. Mhm. Das nächste Mal ist die Sophie dran. Ihr dürft dreimal raten, mit welcher Destination. Sie ist sehr weit weg von hier und wir werden oft verwechselt miteinander.
Ja.
Das haben nämlich auch alle mir gefragt. Oh, where are you from? Austria. Australia. Nein. Nein.
Kangaroos. Nein.
Genau. Werden wir es wahrscheinlich dann vielleicht vor dem Sommer oder so mal einstreuen.
Ja.
Eine Australien-Folge. Also wenn euch schon Fragen unter den Nägeln brennen.
Muss ich meine Google Maps-Liste.
Ja, genau. Dann schreibt sie gern zusammen und dann werden wir wahrscheinlich immer eine Fragenrunde vorher machen. Dann könnt ihr sie alle dann so viel schicken. Ja, lasst uns gern wissen, ob euch das gefallen hat, so kleine Reiseberichte. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einem super